Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Alle Jahre wieder der Fondskongress in Mannheim, dieses Jahr der Fondskongress 2025. Da lassen wir es uns immer ein, zwei Tage später nicht nehmen, eine Nachlese zu betreiben und mal hier untereinander auszutauschen in der Redaktion, was wir denn so an Eindrücken auf der Veranstaltung, die wir ja vor Ort gewesen sind, zwei Tage lang, welche Eindrücke wir gewonnen haben und wie das Stimmungsbild gewesen ist. Die Firma war vertreten unter anderem mit den beiden Vorständen, mit Dirk Arning, der neben mir sitzt, und mir, Björn Drescher. Unser Aufsichtsrat Thorsten Pörschmann war nicht vor Ort und nutzt traditionell die Gelegenheit, uns zu fragen, wie es gewesen ist. Das erspart ihm die mühevolle Anreise nach Mannheim. Hallo lieber Thorsten, schön, dass du uns zugeschaltet bist. Und an der Stelle übergebe ich dann an dich und wir können über den Fondskongress sprechen. Bitte schön.
Jawohl. Hallo Björn, hallo Dirk. Ich war nicht vor Ort, aber natürlich habe ich mit Interesse die Galeriebilder verfolgt und was die Firma gepostet hat und so, um selber mal einen Eindruck zu machen. Die Bilder, die ich bisher gesehen habe, waren menschengefüllt. Also der externe Eindruck ist, war ein Erfolg und war gut besucht. Aber traditionell machen wir das bei dem Podcast eigentlich immer, dass wir mit einem Stimmungsbild anfangen. Manchmal kann man ja sogar Marktentwicklungen aufgrund der Euphorie oder der Angstebene vom Fondskongress abgreifen. Zumindest hat es in den letzten 20 Jahren immer ganz gut geklappt. Wie ist denn so das Stimmungsbild nach zwei sehr positiven Aktienjahren, sagen wir mal, vom Index zu Index unterschiedlich, aber nehmen wir mal so zwei positive Jahre. Hat sich das ausgewirkt? Sind wir denn schon auf euphorischem Niveau, was die Investmentbranche angeht?
Also die Stimmung war wirklich gut. Man muss sagen, es ist voll. Da trügt der Eindruck nicht, den du von Bildern gewonnen hast. Vor allen Dingen der erste Tag, der ja traditionell stärker besucht ist, war mindestens auf dem Vor-Corona-Niveau. Insofern der übliche Abfall zum zweiten Tag, dass weniger Leute da waren. Am zweiten, das merkt man schon spürbar. Aber am ersten Tag musste ich mich da teilweise wirklich durch die Gänge durchdrängeln. Vor allen Dingen, wenn dann Vortragssäle die Türen öffnen und das Volk da rausströmt. Ob das eine Begeisterung für die Wertpapieranlage ist, die diese Leute in größerer Zahl wieder dahin kommen lässt, oder weniger Angst vor Corona. Es ist ja auch gut vorstellbar, dass im vergangenen Jahr der ein oder andere vielleicht doch noch vorsichtiger war. Wenn man die Anzahl der Maskenträger zählen will, muss man sagen, die sind jetzt aus dem Bild komplett verschwunden oder fast komplett verschwunden. Ganz, ganz selten, dass mal jemand da noch mit so einer Mundmaske rumläuft, um sich und andere zu schützen. Also das ist vor Corona, ist Niveau ist erreicht, neue Normalität.
Dem kann ich mich noch anschließen, voll. Und der Eindruck der letzten Jahre verfestigt sich, dass es eine gewisse Professionalisierung des Publikums auch zu beobachten gilt. Die Jäger und Sammler nach Giveaways werden doch weniger und man ist fachlich interessiert, was eben in den sehr starken Frequenzierungen sich ausdrückt, wie viele in die Vorträge reingehen und auch wie intensiv an den Ständen diskutiert wird. Da ist diese Konferenz anscheinend nach wie vor das Maß der Dinge, sich zu treffen, sich auszutauschen an den Ständen. Von den Anbietern durch die Bank eigentlich nur gehört, dass sie zufrieden sind mit den Gesprächen, dass sie sehr gute Gespräche geführt haben. Und das Publikum war, und das ist vielleicht auch einer der Gründe dafür, extrem aufmerksam und interessiert, was vielleicht auch mit der von dir eben beschriebenen Marktlage zu tun hat. Nicht, dass man jetzt kurzfristig geplant hätte, nach Mannheim zu kommen oder nicht, aber wenn wir dieses KI-Momentum vom letzten Montag noch mitnehmen, wo allen mal so bewusst geworden ist, auf welcher Bewertungshöhe man inzwischen angekommen ist und welche Fallhöhe da ist, da sind viele, glaube ich, auch dann hingekommen, um neue Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wo sie, wenn man eine Standortbestimmung durchführt, derzeit sind und was die Profis ihnen anraten. Dieses Orientierungssuchen, diese gewisse Verunsicherung, die hat man gespürt. Die hat man gespürt in den Vorträgen, die hat man aber auch in den Gesprächen mit den Messebesuchern gespürt. Und sie ist auch von der ein oder anderen große oder Branchengröße am Pult vorgetragen worden. Und das ist etwas, wo man sagen muss, von einer von dir eben mal beschriebenen oder gefragten Euphorie, die war weder auf der Bühne noch im Publikum spürbar, sondern alle fühlen sich eher unwohl, auch eher ratlos auf dieser Technologiebewertungsebene, auf der man da angekommen ist, was die Tech-Aktien, was die großen angeht, ist allen klar, da wird die Luft nach oben hin dünn. Aber die Frage, wohin jetzt? Soll man schon rotieren oder noch nicht? Ist die Party jetzt schon am schönsten und man soll am besten die Chips vom Tisch nehmen? Und wenn man sie vom Tisch nimmt, wohin packt man sie? Das war, glaube ich, eine der zentralen Fragen, die in unterschiedlichster Form dort immer wieder diskutiert worden sind.
Alle haben vom Bullenmarkt profitiert, nicht nur an den Aktienmärkten. Man merkt es auch beim Thema Edelmetalle, Gold natürlich insbesondere, und beim Thema Krypto. Aber auch da nicht die völlig bedenkenlose Euphorie. Man merkt da bei den Ständen derer, die also Kryptos in Wertpapieren verbriefen, als ETNs dann in Wertpapierdepots hineinkaufbar machen, dass deren Hauptargumentation an den Ständen oder deren Hauptaufgabe war, der Skepsis entgegenzutreten, es ist ja schon sehr weit gelaufen. Ist es jetzt immer noch richtig? Also insofern teile ich da den Eindruck, dass der Bullenmarkt nicht zu einer völlig bedenkenlosen Euphorie geführt hat, zumindest nicht bei dem Publikum, das dort ist, dass man ja dann doch irgendwo auch zum Profipublikum zählen muss und von denen die meisten ja auch eine gewisse Erfahrung inzwischen an Jahren mitbringen.
Passt übrigens auch zu den Stimmungsindikatoren, die ich mir so angucke. Also das hat mit dem Fondskongress wenig zu tun, aber es gibt Stimmungsindikatoren, vor allen Dingen die Amerikaner messen da ja alles Mögliche. Ein kleiner Rückschlag führt immer zu einem massiven Rückgang in den Stimmungsindikatoren. Und wenn ich mich an den Fondskongress 21, glaube ich 21, oder ich war auf einem, da bubbelte das Krypto-Fieber, bubbelte über. Da war wirklich so das Topf anzufassen, weil das war wirklich massiv damals auf dem Fondskongress. Obwohl wir jetzt da auf neuen Höhen sind, ist das sentimenttechnisch auch auf dem Fondskongress, obwohl nicht zu spüren gewesen, finde ich erstmal eine positive Stimmungswahrnehmung, dass das jetzt noch nicht so überkochend ist. Gehen wir mal auf ein anderes Thema, was die Branche so umgetrieben hat und auch auf dem Fondskongress aus meiner Sicht thematisiert werden dürfte. Das sind die liquiden oder sagen wir mal halbliquiden Dinge, die in Fondsmänteln so verpackt wurden oder werden. Das Thema, würde ich mal anschneiden, welche Rolle spielen denn so die Thematik offene Immobilienfonds und ELTIFs in Mannheim?
Sie waren natürlich vertreten. Man kann das im Podcast schlecht sehen. Ich habe eine Kaffeetasse mitgenommen, I Love ELTIF von Neuberger Berman. So viel Werbung sei an der Stelle hier erlaubt. Immerhin haben die diese Tasse produziert. Es war an verschiedenen Stellen ELTIF ein Thema, aber nicht in der Frontalbeschallung, die vielleicht der eine oder andere erwartet hätte. Es war eher das, wo man im Gespräch drauf zu sprechen gekommen ist und nicht, dass die Standwand schon entsprechend bedruckt gewesen wäre oder das Material an Präsentationen, was ausgehändigt worden wäre, der Fülle gestrotzt hätte. Das ist es nicht gewesen. Es gab natürlich Workshops, die sich mit ELTIFs beschäftigt haben. Und da muss man sagen, merkt man, dass diese Industrie, was das Thema ELTIF angeht, noch in den Startlöchern steht, dass auch die Erwartungen, die der eine oder andere, der früh los ist, von den Anbietern in den letzten Wochen und Monaten auch wahrscheinlich festgestellt hat, dass es nicht so einfach ist, wie es sich vorgestellt hat, aus den unterschiedlichsten Gründen, die wir ja hier auch schon ein paar Mal diskutiert haben, von Lagerstellen über Vorbehalte, die es draußen gibt, bei denjenigen, die sie einsetzen sollen. Also dementsprechend muss man sagen, ja, ELTIF war ein Thema, aber nicht in der Lautstärke, in der man es vielleicht erwartet hat, mit Blick darauf, dass die Anbieter dieses Thema ja vorantreiben wollen. Offene Immobilienfonds, ja, gab es auch Vorträge in diese Richtung. Und auch dort spürt man natürlich die Verunsicherung. Es waren Gesellschaften da wie Hausinvestor, so, die zu den großen Klassikern hören. Es gab aber auch diejenigen, die jetzt zuletzt von sich Reden gemacht haben in den letzten 2-3 Jahren mit Neubewertungen, wenn wir jetzt an Canam denken oder so. Und da hat man gemerkt, es ist eine Frage der Betroffenheit. Diejenigen, die investiert sind, die sind in der Regel an den Ständen gewesen, haben sich dort informiert, beziehungsweise in den Vorträgen. Für diejenigen, die nicht investiert sind, Da ist es im Augenblick, glaube ich, nicht das große Thema, geschweige denn das Interesse zu sagen, jetzt ist der große Moment, mit dem ich mich damit beschäftigen möchte. Was man bei den Anbietern in den Gesprächen hört, ist, dass sie sich natürlich alle die Frage stellen, wie sie ein besseres Momentum, eine bessere Stimmung wiederbekommen sollen, damit sie auch Mittelzuflüsse verzeichnen. Man hört von den Anbietern, dass die große Verkaufswelle durch ist, dass sie für die auch bis jetzt die Liquidität Guthaben bereitstellen können. Dass sie sich aber natürlich fragen, wo jetzt neue Mittel herkommen, denn die brauchen sie, um die Marktopportunitäten zu nutzen. Aber da will im Augenblick wenig reinfließen in die Fonds und stellt sich natürlich die Frage, wie man damit umgeht. Der ein oder andere erwägt bereits, auch unter Hinnahme von Verlusten Objekte in den Portfolios zu verkaufen, um neue Chancen, die quasi das kompensieren und übersteigen und bessere Renditen wieder versprechen lassen, das quasi aus sich selbst heraus zu erzeugen. Bin ich gespannt, was aus solchen Überlegungen wird. Aber Immobilienfonds, die Panik gibt es nicht. Also diese Stampede, die da nach wie vor rausrennen will, den Punkt scheinbar hinter uns zu haben. Jetzt ist eher die Frage, wie kann man das drehen und wie kommt wieder Geld rein? Ich würde von sachlicher Argumentation sprechen und von dem Interesse derjenigen, die betroffen sind.
Lass mich an der Stelle einfach mal eine Frage stellen, weil wir das Thema offene Immobilienfonds sehr nah getrackt haben in den letzten 2 Jahren. Mal Frage an euch beide. Hättet ihr gedacht, dass nachdem das Ganze mal losgetreten worden ist durch diese Sonderabwertung bei Canam, dass es keinen Fonds gibt in größerem Ausmaß, der die Rücknahme der Anteile aussetzen muss? Hättet ihr das gedacht? Seid ihr überrascht? Oder hättet ihr gesagt, das passiert nicht? Also ich hatte damals den Eindruck, das könnte richtig, richtig böse enden, ist es aber nicht. Also ich bin eher überrascht, wie das ausgeht.
Das ist richtig. Das hat aber natürlich auch mit den regulatorischen Veränderungen zu tun, die wir seit der letzten Krise gesehen haben. Da sind ja neue Mechanismen, die auch zum Tragen kommen. Und zum anderen, das muss man auch sagen, sehen wir ja, dass es Immobilienfonds gibt, deren Charts in der von links unten nach rechts oben gehenden Richtung kaum zucken. Und dementsprechend der Eindruck entsteht, es gäbe da Produkte, in denen das Problem größer als in anderen ist. Da sind viele mit Konzernstrukturen dahinter, die auch eine gewisse Disziplinierung ihrer Anleger und Anteilsinhaber da unterstützen können, so würde ich das mal sagen. Und deshalb ist es ja auch zu beobachten, dass es vor allen Dingen die jüngeren Fonds gewesen sind, die da Druck haben, Bewertungsdruck haben und dementsprechend auch Verkaufsdruck gehabt haben. Aber sie haben es bisher hinbekommen. Und ich glaube, stimmungstechnisch ist auch die Medienlandschaft in diesen Tagen einfach so ein gewisser Sockel, auf den man sich da stützen kann. Denn wir hören ja, dass der Markt dreht. Und wir können es mit Blick auf die Immobilienaktienfonds ja auch schon bestätigen. Die Immobilienaktien haben schon lange gedreht. Da haben jetzt viele die Hoffnung, dass das dann auch bald in den offenen Immobilienfonds und in den Bewertungen zum Ausdruck käme. Und ich denke, dass das manchen jetzt auch nicht mehr verkaufen lässt und dass er den Eindruck hat, das Schlimmste hinter sich zu haben. Das ist einer der Gründe dafür, warum wir das bisher nicht gesehen haben. Nebenbei bemerkt, dass es in Einzelfällen nicht noch kommen kann. Das weißt du genauso gut wie ich. Das können wir nicht ausschließen.
Nee, aber ich sag mal, die Regulatorik und auch das Management des einen oder anderen Fonds hat hier schon eine Menge abgefangen. Und das ist aus meiner Sicht, ist das bisher sogar etwas besser gelaufen, als ich gedacht habe. Aber wechseln wir mal das Thema. Auch eins, was so 2016 angefangen hat, Schwung zu nehmen, war nicht so wirklich ernst zu nehmen. Und plötzlich ist das einfach sowas von präsent. Kann ich jetzt keinen Bogen rummachen. Sagt mal was zum Thema ETFs auf dem Fondskongress.
Nee, Thorsten, hast recht, da kann man keinen Bogen drum machen. Im Gegenteil, die Themen, die wir bis jetzt hatten, sind vergleichsweise Nebenkriegsschauplätze. Dem Thema ETF muss man fast zunehmend disruptiven Charakter für die Fondsbranche zugestehen. Das geht so weit, dass natürlich hinter vorgehaltener Hand und unter der Maßgabe, keine Namen zu nennen, ein Aktienfondsmanager von sich aus, ohne dass ich das Thema angesprochen habe, auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Dirk, dieser ETF-Boom, der macht mich fertig. Ich bin inzwischen in dem Modus, ich muss durchhalten. Nur durchhalten ist jetzt noch Thema. Und ein Salesman hat mir in die gleiche Richtung gesagt, hat gesagt, immer kriegen wir von den Leuten zu hören, ja, der ETF ist aber besser und er ist billiger. Und es macht mir das Geschäft unheimlich schwer, meine aktiv gemanagten Fonds noch an den Mann zu bringen. Also insofern war ETFs überall ein Thema. Auch bei denen, die keine ETFs haben, war es ein Thema, die dann einräumen mussten, dass ihnen das Geschäft dadurch sehr schwer gemacht wird. Und umgekehrt haben natürlich diejenigen, die mit ETFs da waren, gesagt, so, wir können es noch besser, wir können noch einen drauflegen, ein bisschen eben, dass man sagt, wir können auch einen Index schlagen, etc., etc. Also insofern glaube ich, dass das Thema ETFs die ganze Branche massiv weiter beschäftigen wird. Und wer bisher glaubte, da das aussitzen zu können, der muss sich ernsthaft sagen, er hat einen ganz, ganz wesentlichen Trend, mit dem er sich stellen muss.
In seinem Vortrag hat Herr Dr. Leber von den ETFs ja als dem Fast Food der Fondsindustrie gesprochen, das in Zukunft einen großen Teil des Geschäftes da ausmachen wird. Vor dem Kongress, zwei Wochen vorher, hatte ich ja ein Gespräch, eine Podcast-Aufzeichnung gehabt mit dem BVI, wo wir erfahren haben, dass jetzt schon ein Drittel der Publikumsfonds in Deutschland ETFs sind. Und dass man also dann das gar nicht mehr so weit hat, wenn wir in die USA schauen, wo es immer heißt, die hätten ja schon mehr in ETFs als in klassischen Publikumsfonds. Diese Entwicklung, die nehmen wir hier anscheinend auch. Und wie Dirk das gesagt hat, aus der Ausnahme wird die Regel. Deshalb haben wir auch das Petersberger Treffen für dieses Jahr unter das Motto gestellt. Ist ja nicht so, als wenn wir das nicht erwartet hätten, dass das auf dem Kongress so ist. Aber welche Dynamik da drin ist, merkt man vielleicht an einer weiteren Kaffeetasse, die ich mitgenommen habe, nämlich vom DJE-Stand. Wer hätte einen aktiv gemanagten US-Aktien-ETF aus Pullach erwartet? Aber auch dort scheint man sich für die Zukunft aufstellen zu wollen und hat den Eindruck, dass die Zukunft des Fondsmanagements so aussieht, dass man da frühzeitig sich mal mit beschäftigen muss. Ob das noch früh genug ist, das wird sich zeigen. Und ob die Marktteilnehmer auf ein solches Produkt gewartet haben, das wird sich auch zeigen müssen. Aber man sieht, alle sind da in Bewegung. Es waren viele Stände da, wo man gesagt hat, wir haben sowas noch nicht, aber unser Mutterkonzern beschäftigt sich schon damit. In anderen Ländern haben wir sowas schon, jetzt bringen wir es auch nach Deutschland. Das war schon sehr stark spürbar und man merkt dabei eben auch, dass es nicht mehr nur klassischerweise um plain vanilla passive ETF-Strategien geht. Da ist der Markt verteilt, sondern jetzt geht es um das Thema, wer kann glaubhaft machen, dass er aktiv gemanagte ETFs anbietet, in allen Bandbreiten, die es in dem Zusammenhang gibt. Eine interessante Frage, die mir jemand an einem anderen Stand gestellt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dass dabei die Marke ETF in den Ergebnissen beschädigt wird. Denn bisher sei es doch so, dass die ETF-Industrie vor allen Dingen von diesem Passiv gelebt hätte, von diesem sehr preiswert. Und jetzt kämen plötzlich ganz viele Produkte, die so preiswert dann gar nicht mehr sind, die vielleicht schon um die 50, 60, auch teilweise 80 Basispunkte schon gesehen, bepreist werden. Und wenn die dann eben auch in ihren Ergebnissen eher den Normalzustand prägen als Outperformer sind, dann sei doch da letzten Endes auch diese Marke ETF, die einen gewissen Schaden nehmen könnte. Fand ich interessant, diese Überlegung, denn es ist nicht so, als wenn man das auch mal nachvollziehen könnte, dass es diese Sichtweise auf das Thema gibt. Was ich sehr bemerkenswert fand, ist die Kehrseite dessen. Denn wenn man sich die Absatzzahlen aus dem letzten Jahr anschaut und sieht, 118 Milliarden waren es, glaube ich, europaweit, die überhaupt in reinrassige Aktien-ETFs gegangen sind und wir eher Mittelabflüsse aus den klassischen aktiv gemanagten Fonds hatten im Aktienbereich, dann können wir uns ja überlegen, was das für die Profitabilität der Asset Manager bedeutet. Und da ist ganz klarer Druck zu spüren. Also wenn man sich auf der Messe mit den Partnern darüber unterhalten hat, wie ihre Budgetsituationen für die Zukunft sind, wenn man mitbekommt, was teilweise an Rationalisierungsmaßnahmen mit Blick auf Personal, auf Abteilungen bei den Asset Managern läuft. Und wenn man dann noch sich anschaut, was so die Großwetterlage in den Medien in den letzten Wochen hervorgebracht hat, Gespräche zwischen AG und Amundi, eine Generali, die mit Natixis zusammen fusionieren will, ihre Asset Manager. Das zeigt ja, dass der Konsolidierungsdruck da oben drauf groß ist. Und das ist ganz klar die Kehrseite dieses preiswerten Asset Managements, was da neuer Standard wird. Das Neugeschäft geht in diese Richtung. Und die Bestände werden zum großen Teil jetzt schrittweise umgeschichtet. Und das hat eine Dynamik erreicht, die die Entscheider in der Fondsindustrie, in den oberen Fluren der Asset Manager von nervös, ich glaube, bis teilweise nackte Panik ins Gesicht treibt.
Tja, ich erinnere mal an unsere erste ETF-Lupe auf der Fondsplattform, 8 Teilnehmer 2016. Und die Frage war, was macht man, wenn man so ein Format betreibt, nach 2 Jahren, denn irgendwie passive Indexstrategien ständig zu besprechen, die einen Index nachbilden, ist ja nicht so spannend auf Dauer. Da kann man mal sehen, wenn man ein bisschen vor der Kurve ist, wie sich so drehen kann. Also finanzjournalistisch ist das natürlich, auch wenn es das ein oder andere teurer oder unsinniger wird oder Fusionen oder sowas, das ist für die Berichterstattung natürlich ein völlig neues Feld, was immer neue spannende Themen voranbringt. Also für uns ist das jetzt eigentlich eher eine positive Entwicklung, dass es so viele neue Themen zu begucken und zu besprechen gibt. Wo wir bei dem Thema begucken und besprechen sind. Corona wird ja bei vielen so, vor Corona hört man ja sehr häufig im Satz, fängt an, vor Corona, und also offensichtlich ist das irgendwie so ein Bruch im Leben oder auch in der Zeitschiene vor und nach Corona. Aber ihr habt ja schon seit Jahrzehnten letztendlich den Fondskongress besucht, also auch vor Corona und jetzt nach Corona. Das Internet und internetbasierte Informationen haben während der Corona-Zeit einen größeren Zulauf gehabt, haben sich durchgesetzt. Informationsverhalten von Marktteilnehmern. Jetzt ist die Messe voll gewesen. Mannheim läuft nach wie vor als Präsenzveranstaltung. Die Teilnahme ist mit Fahrtkosten und Übernachtung sowas. Das ist ja jetzt auch kein Schnapper, dass man da das macht mal 2 Tage. Also für keinen, der da ist, wird trotzdem gemacht. Sag mal was zum Informationsverhalten. Habt ihr sicherlich das Ohr am Markt? Wie informiert man sich über Finanzprodukte? Macht man eine große Veranstaltung, den Rest online, oder sind wir jetzt schon wieder quasi vor Corona mit Hotelveranstaltungen und Roadshows und wie wir es halt so kennen?
Information, Drescher und Sie. Die Fondsplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Fondsbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Fondsplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter diefondsplattform.de.
Wir kommen nicht wieder zu Vor-Corona-Zeiten zurück. Das Informationsverhalten hat sich dadurch dauerhaft verändert. Es hat das katalysiert. Der Prozess, der sonst vielleicht über einen Zeitraum von 10 Jahren schleppend vonstatten gegangen wäre, dass man sein Informationsverhalten hin eher zur Normalität elektronischer Medien orientiert, das ist durch Corona katalysiert worden, einfach beschleunigt worden. Das ersetzt aber nicht, das eine ersetzt nicht das andere, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Die Präsenzveranstaltung, wenn man dort mit den Leuten spricht, das, was viel ausmacht beim Fondskongress, ist der persönliche Kontakt, ist das Networking, ist das, man läuft Leuten wieder über den Weg, die man einfach lange nicht gesehen hat, und das will man, und dieses informelle Austauschen. Und das funktioniert in der Online-Welt eben nicht so, höchstens mal bilateral, aber dazu muss man sich ja erstmal aktiv bewusst zusammenschalten. Man begegnet sich eben nicht zufällig zwischen 2 Ständen in den Gängen des Fondskongresses. Und das ist etwas, das wird so bleiben. Diese Veranstaltungsformate oder Informationswege haben beide ihre Berechtigung, beide ihre Vorteile und Nachteile. Ein Fondskongress lebt ganz stark davon, dass viele einfach sagen, ich gönne mir das einmal im Jahr. Ich gönne mir vielleicht auch die teure Hotelübernachtung, weil hier kaum noch Kapazitäten sind. Und wenn ich ein Zimmer kriege, dann mit einem ordentlichen Aufschlag, weil die Hotels genau wissen, wann sie einen Aufschlag nehmen können. Aber das gönnt man sich dann. Und dafür lässt man, glaube ich, dann eher viele kleinere Veranstaltungen mal weg, wo man sagt, da müsste ich 1 Stunde durch den Berufsverkehr in die Innenstadt fahren, habe ein Parkplatzproblem, um dann in irgendeinem Konferenzraum eines Hotels hinten zu sitzen und mir einen Vortrag vom Produktgeber anzuhören. Das kann ich mir auch online antun, in Anführungszeichen. Das schafft dann zu wenig Mehrwert. Aber so ein großes Event wie der Fondskongress, der schafft genug Mehrwert.
Die Umfragen, die wir in den letzten 2 Jahren gemacht haben, zeigen das ja sehr deutlich, dass die Marktteilnehmer, wenn sie jetzt Vermögensverwalter, Family Offices sind oder was auch immer, auf im Schnitt etwa 4 bis 5 Veranstaltungen im Jahr gehen. Und da ist der Fondskongress für die meisten gesetzt. Und es sind wahrscheinlich auch 2 Gründe, nämlich zum einen, sich untereinander austauschen zu können. Also die Möglichkeit jetzt gar nicht mal mit dem, was an den Ständen ist, sondern ich sehe meine Kollegen da, kann die fragen, Wie löst ihr das eigentlich, wenn ihr nicht immer den MSCI World machen wollt? Sind eure Kunden im Augenblick auch nervös oder sind sie es nicht? Bist du euphorisch oder bist du es nicht? Man kann sich da untereinander austauschen und das mit ganz, ganz vielen. Das ist mit Sicherheit ein Punkt. Und ich kann, wenn ich auf irgendeine Neuerung stoße, durch die Menge der Anbieter, die da ist, gleich mal 2, 3 Stände weiterziehen, kann den anderen fragen, ist dieser Trend, den ich da eben gehört habe, seht ihr den auch? Seht ihr diese Marktentwicklung auch? Und das miteinander vergleichen zu können, das habe ich natürlich nicht, wenn ich jetzt auf einer Roadshow bin und da sind 3 Anbieter. Das ist was anderes da auf der Messe und das wissen viele zu schätzen. Das ist da eine Stärke. Aber es zeigt sich eben auch, wir haben ja eine Umfrage unter unseren Plattform-Usern gemacht im Dezember, dass gerade diese Möglichkeit, nicht irgendwo hinzufahren, sich schnell zu informieren mit kurzer Reaktionszeit und dann den Vortrag quasi zu nutzen, dass Internet die beliebtere Form ist, als jetzt dann groß rumreisen zu müssen, um sich diese Informationen zu holen. Und deshalb dieses Wort Hybrid, das hat in dem Zusammenhang wirklich seine Daseinsberechtigung. 4, 5 Veranstaltungen im Jahr, zu denen man geht. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit, sich jederzeit in den unterschiedlichsten digitalen Formaten weiterentwickeln zu können, sich informieren zu können. Da ist eine hybride Informationswelt entstanden.
Ich denke mal, wir haben mal so Snapshot-mäßig das für Teilnehmer beleuchtet, die nicht dort gewesen sind, welche Rolle der Fondskongress spielt, welche Hauptthemen dort zur Sprache gekommen sind. Offensichtlich ist es ein Geschäftsmodell, das in der Vor-Corona-Welt wieder angekommen ist, im Gegensatz zu anderen. Und ich denke mal, ich muss mir für das nächste Jahr im Kalender anstreichen, dass wir wieder einen Podcast zum Thema Fondskongress machen, weil das hört sich so an, dass ihr im nächsten Jahr wieder hinfahrt, oder?
Davon ist erschwerend auszugehen, so wir gesund sind. Ein Jahr im Voraus, je älter man wird, muss man immer den Optimismus mitbringen, dass man dann noch fahren kann. Aber so sieht es im Augenblick aus. Das ist ein fester Punkt in unserem Kalender, so wie wir ja auch für andere feste Punkte im Kalender schaffen. Ja, ich nehme an, Thorsten, du wolltest da schon das Ende einläuten. Das Ende unseres Podcasts ist ja immer in gleicher Form. Literaturempfehlungen brauchen wir hier untereinander heute nicht auszutauschen. Das soll vielleicht noch dann der Blick in den Messekatalog gewesen sein, dass man nochmal schauen kann, was da so gewesen ist. Das ist die einzige Literaturempfehlung, die wir heute geben. Und ansonsten verabschieden wir uns hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.
Tschüss. Tschüss.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.